Ja, willkommen zu unserem zweiten ganzen Retreat-Tag. Und ihr erinnert euch vielleicht gestern Vormittag und dann auch immer wieder im Laufe des Tages haben wir uns beschäftigt mit dieser eigentümlichen, penetranten, manchmal hilfreich gewesenen Instanz des inneren Kritikers, der inneren Richterin, des Über-Ich, des Top-Dog, Mara. Wie auch immer sie oder er heißen mag oder es. Ich würde euch gerne jetzt heute eine Skizze geben über die Entstehung, biografisch, und über Lösungsmöglichkeiten. Eine Möglichkeit, wie wir damit umgehen, es gibt sicher viele, und ihr kennt auch schon viele. Ihr kennt zum Beispiel, dass das in Atemreisen auftaucht und ihr genau dem nicht folgt, sondern dass die Energie so stark ist in euer Wunsch. Okay, ich gehe jetzt hier weiter. Haben gestern einige auch so erzählt. Oder dass es sich im Leben umsetzt, dass du spürst, wird was frei und du öffnest dein Herz für die Freude und die Liebe und das Schöne und es gibt keine kritischen Stimmen. Wow. Oder Erforschung, Inquiry ist natürlich ein Königsweg, um das aus dem Boot zu kriegen auch. Und ich knüpfe hier stark an in dem, was ich euch jetzt erzähle und auch in der Übung, die wir heute Nachmittag machen, an einen Schüler von Hamid Almas, also aus dem Diamond Approach, die mit dem Inquiry eben arbeiten, der ein tolles Buch geschrieben hat. Ich glaube, ich gestern schon genannt, Befreiung vom inneren Richter. Ist im Deutschen, er ist ein Amerikaner, ist im Deutschen. Ist vor 25 Jahren das erste erschienen, dann immer wieder überarbeitet, im Deutschen 14. Auflage. Also, das ist echt ein Klassiker. Und ich finde eigentlich so von der Literatur her das Beste, weil es auch voller Übung ist. Kannst du toll mit zu Hause arbeiten. Byron Brown, Befreiung vom inneren Richter heißt es. Der ist relativ jung da, als er schreibt. Also, tief realisierter Lehrer. Die Krux von diesen verschiedenen Schulen ist, dass die natürlich ein unterschiedliches Menschenbild, einen unterschiedlichen Blick haben. Was mir dabei aufgefallen ist, ist, dass die mehr psychologisch orientierten Schulen bei allem Tollen, was die leisten, dazu neigen, was ich auch hilfreich finde, oft auch in der Therapie mit Menschen tue, aber es ist nur ein erster Schritt, diese Qualität des inneren, ich nenne es jetzt mal nicht Richter, des Über-Ich, was uns früher Anweisungen gegeben hat, wie wir uns anzupassen haben, sehr positiv zu sehen. Das hat ja auch was. Das hat bewirkt, dass wir überlebt haben. In einer unter Umständen schwierigen Umwelt. Nur durch dieses es zu positiv sehen, also sich bedanken ist okay, aber dann es in Rente schicken oder wegschicken. Ja. Zeig gleich warum, was das shiftet. Und wenn wir es zu positiv sehen, ist die Gefahr, dass wir es nie loswerden. Wenn du nicht auf den Tisch haust und sagst, so nicht siehst du aus. Ist dieser Nachdruck wie heute früh. Ja, ihr merkt vielleicht, ich präformiere immer die Prozesse des Tages etwas in der Atemmeditation. Da könnt ihr schon ein bisschen ablesen, was dann kommt. Und es braucht manchmal diesen Nachdruck. So, und jetzt reicht's. Jetzt ist gut. Nur mit Loslassen und fühl mal, wann es stimmig ist, dass du das auch noch loslässt, kommen wir irgendwann nicht weiter. Zudem, viele psychologische Schulen, natürlich ein logisch, auch keine Kritik, aber eine Beschreibung, ein begrenztes Menschenbild haben. Die Gründer und Gründerinnen der psychologischen Schulen sind nicht unbedingt Erleuchtete. Ist in Ordnung. Nur bedeutet, dass dabei natürlich ein begrenztes Menschenbild, das auf die Konditionierungen und die Biografie zwischen Geburt und Tod beschränkt ist, herauskommt. Und in das Bild hinein werden wir therapiert. Das ist ein Vorwurf, den man schon der Freud-Schule gemacht hat. Du therapierst die Menschen mit genialen Methoden, damit sie heil werden, um wieder in einer Krankengesellschaft zu funktionieren. Das ist eine Anfrage, die sich jede Psychotherapie stellen muss. Und ich will jetzt nicht zu wissenschaftlich werden, aber wenn ihr dazu was Tolles lesen wollt, lest das neue große Buch von Dr. Gabor Maté, The Myth of Normal, also der Mythos, gemeint der Irrglaube der Normalität. Ist ein ziemlicher Wälzer, ist mit seinem Sohn geschrieben, ist ein Arzt, selbst traumatisiert, den ganzen Kriegsprozess, Nazi etc. verfolgt und einer der großen Traumatherapeuten zurzeit. Auch Schüler von Almaz und also bringt es zusammen. Und er zeigt in diesem Traumabuch, wie geht es, der Untertitel heißt so, wie geht es Trauma zu heilen in einer vergifteten Gesellschaft. Und er zeigt, wie unsere Traumatisierung, unsere persönlichen, letztlich auch mit Gesellschaft zu tun haben, mit Menschenbildern, mit Bewusstseinsstrukturen, wo es auch letztlich nicht Schuldige, Böse gibt, sondern wo das immer auch Strukturen sind, die sich weitergeben und letztlich in einem Prozess von Unreife gründet, dass wir noch nicht ganz frei und reif sind. Aber damit unterwandert er auch oder löst er auf diese Polarität von Täter und Opfer. Gut, also das mal so ein bisschen als Hintergrundanmerkung. Und wenn wir jetzt auf diese Schulen schauen, die spirituellen Schulen, wozu dieses genannte Buch von Byron Brown auch gehört, Befreiung vom inneren Richter, die spirituellen Schulen neigen eher dazu, diesen inneren Kritiker sehr, sehr kritisch zu sehen, damit er endlich aus dem Boot kommt, weil der uns verstellt. Ich finde beides hilfreich. Manchmal müssen wir auch sehen, Mensch, das hat mich auch gerettet. Wenn ich mich nicht angepasst hätte, dann hätte ich die Beziehung zu meinen Eltern verloren oder wäre vielleicht sogar physisch bedroht worden. Und das können wir in die Gesellschaft verlängern. Wenn ich mich in bestimmten Systemen nicht irgendwie anpasse, dann wird es unter Umständen krass oder anstrengend oder auch lebensgefährlich. Also da ist eine Intelligenz drin, sich anzupassen. Gleichzeitig ist diese Stimme, die uns anpasst, da wo die Situation sich geändert hat, nicht hilfreich. Gut, soweit der Vorspann mal. Jetzt kommen wir mal zum Thema. Und ich lege jetzt ein bisschen was in die Mitte und irgendjemand sieht das immer auf dem Kopf, aber so ist es nun mal. Okay, ich lese es ja auch immer vor. Also, wir kommen als Kinder in die Welt, als Babys und sind, du hast es die Tage schön beschrieben, Ingrid, und sind reine Präsenz. Präsenz heißt nicht, ich bin hier und da, sondern Präsenz ist eine Seinsqualität, ist sogar eine Seinsdimension. Präsenz ist diese dichte Gegenwärtigung des Seins als dieses Wesen, noch ohne Inhalt. Also noch ohne Liebe oder Wahrheit oder Stärke oder was auch immer. Ja, das ist eine ganz tiefe Qualität. Also wir kommen als Kinder sehr offen in diese Welt und diese Präsenz, also dieses Wesen, das wir sind, durch seine physisch-psychische Struktur, ist äußerst verletzlich, sprich auf Hilfe angewiesen. Wir sind jung, Kind sein, jung sein und dadurch abhängig. Was wir alle nicht so gern mögen, aber es ist so. Wir sind abhängig davon, dass das Wasser fließt, die Erde trägt, die Sonne auf und untergeht und vor allem unsere Eltern im besten Fall liebevoll für uns sorgen. Oder wer auch immer, früher die Stammesgesellschaft. Das heißt, wir stehen in einer hochintelligenten, sensitiv abtastenden Kommunikation von Anfang an mit dem, was um uns herum ist. Und das nenne ich unsere biografische Situation. Ich habe das bewusst mal ausgeweitet. Unsere biografische Situation, also nicht nur die Eltern, und die kriegen dann auch manchmal zu viel Drasche in entsprechenden Schulen und Trainings und so weiter, mag sein, aber Eltern sind ja auch wir potenziell und faktisch, und es ist ein breites Spektrum. Also die biografische Situation, das finde ich richtiger. Dazu gehören Eltern, Familie, später auch Lehrerinnen und Lehrer, auch die religiöse Prägung, die gesellschaftliche Kultur gehört dazu und sogar die Bewusstseinsstruktur. Was zum Beispiel, wenn euch das was sagt, im Spiral Dynamics Meme genannt wird, nur für die, die es kennen, müssen wir jetzt nicht reinnehmen. Also Memes sind kollektive Bewusstseinsstrukturen, die sich über die Menschheitsgeschichte entwickeln. Und wir sind heute in einer Bewusstseinsstruktur, die ganz viel zu tun hat mit grobstofflich-materialistischer Orientierung, Erfolg, Effekt, Causa und Folge, Wissenschaftlichkeit, Ratio, Denkbarkeit, Machbarkeit, Planbarkeit, Kontrolle etc. Das ist die heutige Bewusstseinsstruktur mit einfachen Eckpunkten beschrieben. Sie hat viel Gutes, aber wie ihr hört, auch ihre Schatten. Also in diese Bewusstseinsstruktur werden wir hineingeboren. Das ist völlig anders, als wenn du als afrikanisches Baby in einen, sagen wir mal, funktionierenden afrikanischen Stamm, der möglicherweise auch noch schamanisch ist, hineingeboren wirst und, wie Mali Doma Somé, afrikanische Lehrer, beschreibt, liebevoll schon vor deiner Geburt besungen und erwartet wirst. Völlig anderer Kontext. Das ist die biografische Situation. Was wir tun, wir sind ja intelligente Wesen, wir sind ja intelligente Präsenz. Ja, nicht nur einfach da. Was wir tun, ist, wir scannen das ab. Noch lange bevor wir denken und sprechen können, ja. Das sind sogenannte, was man nennt, präkognitive Muster und Konzeptionen. Also bevor wir linear denken können oder diskursiv denken können oder uns was vorstellen können. Lange bevor wir sprechen können. Von Anfang an, im Grunde schon im Mutterleib. Scannen wir ab, was passt nicht und passen uns an. Weil wir wollen ja überleben. Und an all diese Stimmen passen wir uns an. Denen gehorchen wir oder wir lernen, ihnen zu widersprechen. Oder wir lernen, wenn wir dann mehr ins Denken kommen, mit ihnen zu diskutieren, sodass es in der Mitte sich irgendwie trifft. Sogenanntes Rationalisieren. Wir diskutieren, also habe ich auch als Kind gemacht viel, die anderen Seiten auch, aber das konnte ich auch gut. Ich habe so lange mit meinen Eltern diskutiert, bis das rauskam, was ich brauchte. Und also so angenehme Eltern, die haben mich als ernstzunehmendes Mitglied der Demokratie akzeptiert. Ja, also das sind drei Möglichkeiten, wie wir damit agieren. Gleich noch was dazu sagen. Also wir arrangieren uns mit dieser Situation und nehmen die Werte, und das ist ein wichtiger Punkt, wir nehmen die Werte dieser biografischen Situation, die ich als Überschrift habe für Eltern, Familie, Lehrerin, Lehrer, gesellschaftliche Prägung, Bewusstseinsstruktur, ja? Also diese Gesamtsituation. Wir nehmen die Werte auf, auch wenn wir sie vielleicht nicht ganz glauben, aber lange Zeit müssen wir damit kooperieren. Und in der Regel übernehmen wir sie so sehr als unsere Werte, weil das sonst zu schmerzhaft ist. Hier ist mein Wert, ich bin ein kleines Kind, das ist mein Wert, das ist eigentlich wahr und die wollen das, also mache ich das, aber eigentlich glaube ich mir. Das kann ein Kind nicht. Ja, sondern wir lassen diese Werte so rein, dann, ja genau, okay, so ist das, ah ja, so ist das. Und aus diesen Werten, die wir hineinnehmen, diesen Werteimplantat im Grunde, ja, entsteht in uns ein Selbstbild. Und das ist was ganz Wichtiges. Das, was wir hier machen, ist nicht nur einfach mitschwimmen, anpassen, gehorchen, die Werte der Eltern übernehmen, sondern wir kreieren in uns. Wir sind ja in der Ich-Werdung, ich wird am Du. Ja? Wir sind in diesem Prozess, wo die konditionierte Persönlichkeit sich entfaltet. Ist ja richtig, ist ja gut. Konditioniert heißt ja mit den Bedingungen interagieren. Das ist ja nichts Schlechtes dran. Ja? So geht halt Leben. Wir übernehmen damit aber auch mit diesen Werten, Anweisungen, Begrenzungen ein Selbstbild. Ah, ich bin das Kind, das immer alles kann, das die letzte Lösung ist. Oder ich bin das Kind, das seine Eltern retten muss und gucken, dass denen emotional gut geht. Oder ich bin das Kind, das nichts kann, das immer die Sachen aus der Hand genommen kriegt. Papa kann das besser, etc. Ja, das sind Selbstbilder. Die wachsen tief in uns rein. Das heißt, wenn wir dann größer, intelligenter, gelernt, Ausbildung, Liebe, die Welt entdecken, erwachsen werden, heute leben, wir hier, heute, hier und jetzt, erwachsen sein, haben wir natürlich vieles von diesem in uns. Das ist nicht einfach weg. wäre auch nicht sinnvoll. Wir brauchen schon auch diese biografische oder konditionierte Persönlichkeit, um in dieser Welt zu bestehen. Wir haben ganz, ganz viel Erfahrung. Es ist ein Erfahrungswissen. Es ist wie eine innere Universität, die du hast in dir. Du musst nur wissen, wann du welches Fach besuchen willst. Was der Kern von Erwachsensein ausmacht, das ist etwas, das ich von indigenen Kulturen stark gelernt habe. Das sagen die ziemlich einstimmig. Und die besiegeln das in der Regel oder begleiten die Menschen durch Initiationsrituale. Was der Kern von Erwachsensein ausmacht, ist nicht, dass wir Auto fahren können, ein eigenes Konto haben. Der Kern von Erwachsensein ist, aus uralter Menschheitstradition, dass nichts mehr dazwischen steht, zwischen dir und der Wirklichkeit. Zwischen dir und der Totalität, zwischen dir, spirituell könnten wir sagen, und dem Göttlichen, dem Sein. Das ist nichts dazwischen. Das ist unmittelbar, unmittelbare Berührung mit dem Göttlichen, mit dem Sein, mit dem Ursprung. Und das habe ich hier schriftiert mit eigener Zugang zur Quelle. Eigener Zugang. Du brauchst nicht wen anders. Dieser Schritt ist nicht so einfach. Weil wir mal erlebt haben, dass diese Anpassungen an die biografische Situation unser Überleben sichert. Das hat sich bewährt. Wieso denn bitte schön ein bewährtes Konzept loslassen? Es klappt doch. Also machen wir das auch als Erwachsene. Wir passen uns an die äußere Situation und in diesem Bedürfnis, uns anzupassen oder in dieser Ausrichtung, merken wir, dass wir gar nicht so weit gehen müssen, dass wir nur zu unserem eigenen Geist gehen müssen. Und das sind all diese Wissensvorräte aus der Geschichte, aus unserer Biografie, vorhanden. Was wir tun sollen, welche Werte wir beachten sollen, wie wir gefälligst mit Vorgesetzten umzugehen haben, wie wir unsere Partnerin, unseren Partner zu behandeln haben, wie wir schön brav und fügsam in der Gesellschaft sein sollen, etc., etc., etc. Das, was ich gerade beschreibe, ist nichts anderes als der innere Kritiker. Bedeutet, unsere intelligente Anpassung an die biografische Situation, die uns mal das Leben gerettet hat, wird in uns dann kondensiert, würde ich fast sagen, in uns kristallisiert, in uns zu jener Instanz unseres Geistes, die wir dann über Ich, inneren Kritiker, innere Richterin, Top Dog, wie auch immer nennen. Die innere Kritikerin ist das Wissen, das ist die positive Seite da drin, wie wir mal überlebt haben in einer biografischen Situation, die wir nicht erfunden haben. Dort. Und das war gut. Nur, heute nervt uns das Teil, schlicht gesagt. Und das Teil macht zwei andere Sachen und die sind richtig wuchtig. Ihr könnt das erschließen, ihr wisst jetzt eigentlich, was ich sage. Wenn ihr es genau beobachtet. Die biografische Situation von damals, unsere Anpassungsleistung war, ein Selbstbild zu kreieren, dass das passt. Wenn die innere Kritikerin genau diese Inhalte in unser Erwachsenenleben übersetzt, was passiert mit dem Selbstbild? Wir bleiben zutiefst an dieses Selbstbild gefesselt, das unreife Kind zu sein. Das, was die Kritikerin macht. Das heißt, sie verhindert die Seele zu wachsen. Sie bannt die Seele in einem tödlichen Kreislauf der Wiederholung und der Stagnation. Und an dem Punkt wird die innere Kritikerin zu einem Verbrechen an unserem natürlichen Wachstum. Das, der eigentliche Schmerz, der Byron Braun beschreibt es toll, die zwei Arten von Schmerz. Der eigentliche Schmerz ist nicht, dass uns diese Stimme der Richterin immer wieder drauftrischt und klein macht. Der tiefere Schmerz ist, dass durch dieses Drauftreschen oder uns kritisieren, uns klein machen, die Richterin uns zurückbindet an dieses alte Selbstbild wo wir uns schuldig und beschämt und klein und hilflos gefühlt haben als Kinder und dadurch unsere eigentliche Entfaltung, unser Geburtsrecht der Seele sich zu entfalten, der Reifung, psychologisch, aber auch spirituell, unterbindet und uns damit abschneidet von unserem wahren Wesen. Das ist der eigentliche Schmerz. Und deshalb ist es ein spirituelles Thema und deshalb habe ich es hierher genommen. Das heißt, wenn wir mit diesem eigentümlichen Phänomen des Top-Doc über Ich, Richterin, Kritiker arbeiten, aber natürlich auch vorher, spüren wir wieder mehr, ich habe hier geschrieben, Erwachsensein ist eigener Zugang zur Quelle, das Unmittelbare, wir spüren den Wesenszugang. Wir spüren, wer wir wirklich sind, hinter der Geschichte von Biografie und Kindsein und Mustern und Anpassung an die Gesellschaft. Wir spüren diese Wesensqualität und die Wesensdimension, unsere essentielle Präsenz, zeichnet sich dadurch aus, dass sie von der Biografie nicht beeindruckt ist. Das ist das, wer wir zutiefst sind. Das ist nicht an Zeit und Raum gebunden, nicht an Gesellschaft gebunden. Es drückt sich aus da drin. Ja, aber das stirbt nicht und das wird nicht geboren. Ich habe euch gestern in der Atemreise, vielleicht habt ihr einiges mitbekommen oder eure Prozesse waren stärker, habe ich euch hingeführt über so eine Sequenz. Wir sind dieses Kleine und dieses Lebendige und dieses Verwundbare und dieses Sterbliche und dieses Unsterbliche. Und wir sind dieses alles zugleich. Ja, das ist das, Wesenspräsenz. Wir sind das alles zugleich. Also essentielle Qualitäten, sage ich gleich was zu. Gestern hatten wir den Wert und die Präsenz als essentielle Qualitäten und die Seinspräsenz in uns. Also wir bekommen wieder Zugang zu unserem wahren Wesen. Das bedeutet, ich sage es mal in einer Kurzformel, der innere Richter verhindert eigentlich unsere mystische Begabung. Wenn wir dem Zugang erlauben, während die innere Richterin alle möglichen Protestsongs startet, aber wir glauben es nicht mehr ganz, kommen uns wunderbare Kräfte von außen auch, aber eben auch von innen zur Unterstützung, zur Hilfe, die in uns sind. Du musst nur die Tür aufmachen. Deshalb habe ich heute früh in der Meditation euch hingeführt zu diesem Spürt die Unterstützung der Erde und dann die unterstützende Kraft deines Atems, du mit dir zu versprechen, dich nicht zu verlassen. Ja, das ist ganz wichtig. Wir können nicht im luftleeren Raum freihändig die innere Kritiker aus dem Raum kicken. Sondern wir brauchen diese Qualität, wie wir eigentlich sind, als Auflösung des alten Selbstbildes. Und wir brauchen, was wir gestern hatten, den Zugang zum organismischen Wertesinn, auch zur inneren Führung, inneren Weisheit, um dieses Werteding rauszukicken. Und zu sagen, okay, hast mir mal geholfen, dann war ich klein und war eine schwierige Situation und danke dir und jetzt kriegst du ein gutes Abendessen und dann ist Urlaub. Einmal und für immer, möglichst. Das Erste, was wir brauchen und was auftaucht, wenn wir uns mit dieser Instanz beschäftigen, ist, dass wir einen tiefen Willen empfinden, okay, ich will das wirklich, ich will da raus. Das sind jetzt essentielle Qualitäten, die sind nicht biografisch. Die gibt's auch ein bisschen biografisch, psychologisch, ja, aber das sind Wesensqualitäten aus dem Sein in uns. Das Erste ist der Wille, das ist nicht der kleine, bockige Wille, ich will jetzt mein Steak haben, sondern das ist der Wille, den du spürst somatisch, boah, dafür gehe ich. Das Zweite, damit waren wir gestern schon unterwegs, ist unsere Stärke. Da draus wird, oder damit, die sind nicht kausal, das ist alles aus dem Sein, ja, da draus wird, oder wir spüren eine Stärke in uns, die feurig ist, die den Mut hat, groß zu sein. Die ist erstmal nicht aggressiv. Aggression, Wut, für dich sorgen, dich verteidigen, ist die Außenseite, kann eine Aktion dieser Stärke sein, aber die Essenz ist was anderes. Die Essenz ist einfach das Kraftvolle in dir sein und dich groß sein lassen und dich so sein lassen, wie du bist. Und dazu braucht es diesen Umpf, Stärke. Daraus kommt, oh Wunder, eine nahezu unbesiegbare Lebensfreude. Und die Freude ist eine der mächtigsten Waffen, hätte ich fast gesagt. Das Bild passt nicht ganz, Waffe. Eine der mächtigsten Kräfte, denen hat die Richterin nichts entgegenzusetzen. Wenn wir in der Lebensfreude sind, hat dieses Gerede und dieses Kritisieren und dich wieder für irgendwas schämen sollen, hat das keinen Boden. Das bläst es einfach raus mit einem Schuss von Humor, Leichtigkeit und Power. In uns taucht ein großes Fühlen, ein Mitfühlen, ein Mitgefühl, Compassion, auf für uns selbst, unsere ganze Reise und für den Weg, den wir gehen und auch für unsere Fehler. Wir dürfen Fehler machen, wir können ja auch andere verletzen und wir spüren, oh, ich habe jemanden verletzt, das ist nicht gut und ich möchte das bereinigen und es tut mir leid und es berührt mich und ich tue mein Bestes, um es wieder gut zu machen. Das ist nicht innerer Richter. Es wäre schlimm, wenn wir das rausschmeißen würden. Das ist organismischer Wertesinn, das ist Fühlen, das ist Mitgefühl, das ist Herzqualität. Aber ohne dich dafür fertig zu machen. Und Mitgefühl, das ist ganz wichtig. Wenn wir damit unterwegs sind, entsteht ein geheimnisvoller weiter Friede. Und diese fünf Karten, vielleicht diejenigen von euch, die im letzten, sind glaube ich nicht so viele hier, im letzten Jahr im Sommerretreat waren, erinnern sich möglicherweise an unsere Arbeit mit den fünf Lataif. Das ist die Sufi-Variante dieser Wesensqualitäten. Die haben fünf und jetzt hier so in der Tradition haben wir noch mehr. Aber das sind die fünf Farben auch. Und der Friede ist etwas, nicht die Abwesenheit von Bewegung, sondern ist, und deshalb ist der schwarz oder dunkel. Und der ist sowas wie die Weite einer sommerlichen Sternennacht, einer Neumondnacht. Was Unermessliches. Das ist die Weite, die dunkle Weite deines Geistes. Das ist eine Meditationsqualität, die so riesiger Raum ist, dass Licht und Finsternis darin Raum haben. Das Dunkel ist in der spirituellen Erfahrung noch größer als das Licht, auch wenn am Ende beides dasselbe ist. Und diese Dunkelheit ist so diese Abwesenheit, diese Stille von allem Gedöns und Gedanken und Einzeldingern, die da drin Platz haben. Deshalb ist es dunkel, schwarz. Also in einem ganz, ganz positiven Sinne. Und das ist Friede, das kann man nicht ganz so gut lesen. Friede oder Stille. Das ist nicht das heilige Nichtwissen. Es geht so ein bisschen weiter. Kräfte, die uns unterstützen, sind. Und es hat so ein bisschen eine rote Spur, auch wenn die nicht kausal sind. Aus diesem Frieden, aus dieser Weite und Mitgefühl kommt ein neues Annehmen. Und das ist ein Wort, ich habe nach einer Alternative gesucht, ich finde keine. Annehmen klingt immer noch so ein bisschen nett. Gleichmut, ja, ja. So dieses, ich beschreibe es mal das Phänomen, wie ich es fühle. Annehmen, also die Dinge des Lebens, auch meine Fehler, meine Schatten, meine Skurrilitäten und die der anderen, annehmen. Also annehmen heißt, also wie ich das sehe, das ist eine Art von Intimität, und samtene Berührung mit der Wirklichkeit, mit dem, was auftaucht, sodass du entspannt mit dieser Berührung mit dem Wirklichen sein kannst, ohne es zu bekämpfen, zu verändern, wegzumachen oder auch es zu unterschreiben. Die Falle von Annehmen ist, dass wir es als Akzeptieren missverstehen. Es ist kein Akzeptieren. Ich kann annehmen, dass ich eine irrsinnige Wut habe, wo ich gern meinen Nachbarn zu Hause umbringen würde. Manchmal taucht sowas auf, vielleicht kennt ihr das. Und annehmen heißt hier nicht, okay, finde ich super, das nächste Mal mache ich das. Ja, sondern annehmen heißt, diese samtig intime Berührung mit dieser Wirklichkeit in mir, ohne mich zu verurteilen, diese Power ist da, dieses Schwert zieht sich mir da. Interessant. Das Annehmen, ich kämpfe nicht dagegen, ich darf das ja nicht haben, weil ich bin ja ein spiritueller Mensch und ich vergrößere es auch nicht. Ja, annehmen ist diese phänomenologische, diese wertfreie, das urteilsfreie Berührung mit der Wirklichkeit, die in dir auftaucht. Also wenn ihr ein tolles Wort dafür findet, herzlich willkommen. Ich kann es nur so umschreiben. Der Gleichmut passt schon gut, ja.
Dass Gleichmut im Buddhismus so beschrieben ist.
Ja.
Und nicht das
Süßliche. Nee, genau.
Alles ist gleich,
genau. Ja, Gleichmut ist gut.
Der schwierigsten.
Ja.
Ich sag mal, das Schwierigste zu finden.
Ja, genau. Also das brauchen wir sehr. Ihr merkt, das ist ein richtiger Antidote zu dem inneren Richter, der alles beurteilt. Weitere Unterstützung, noch ein paar, wir haben 10 insgesamt, ist die Weite, die sich öffnet. Weite ist Raum. Viele Dinge leben dadurch, entspannen sich, heilen, dass wir ihnen einfach Raum geben. Oft kranken Beziehungen zwischen Menschen auch an zu wenig Raum. Oder Emotionen in uns, die sind so, und warum ist das, und ich will das aber anders. Und eine Übung ist, lass es so da sein, wie es ist, also annehmen, und gib dem einfach Raum. Nicht es größer werden lassen, sondern Raum drumherum. Manch eine Wut braucht so viel Platz wie die ganze Welt, vorgestellt. Und dann entspannt sie sich. Und darf nur die kleine Wut sein. Oder die große. Also Weite, Space, Raum, das ist Seinsdimension eigentlich, aber hier als essentielle Qualität. Und dann berühren wir Wahrheit. Wahrheit ist was, ist schwer zu beschreiben auch wieder. Wahrheit ist nicht, dass dir jemand was Richtiges erzählt. Es kann dir jemand richtige Fakten erzählen, du spürst, das ist ein falscher Typ. Der will was mit diesen Fakten, was er dir nicht sagt. Also Wahrheit ist nicht, das was in der Zeitung steht, ist richtig. Das ist ein winziger Aspekt davon. Wahrheit ist, ich mag das Griechische, Aletheia. Herr Aletheia. Das ist die unverstellte Offenheit. Aletheia ist die Verstellung oder das Vergessen. Und eigentlich ist es Aletheia, eigentlich heißt es Erwachen. Also du schaust durch. Es ist unverstellt. Du schaust in die Tiefe des Seins, wie alles zusammenhängt. Das ist Wahrheit. Und du fühlst es. Wir können es nicht richtig definieren. Du fühlst. Wahrheit ist interessanterweise keine kognitive Qualität, auch unseres Verstehens, sondern eine Herzqualität. In der Essenz des Herzens, in der Mitte des Herzens spüren wir Wahrheit. Das war authentisch. Auch wenn wir nicht sagen können, warum. Du spürst dich wahr. Gestern einige so dieses mit dem kritischen Stimme auf die Erfahrung und denk. Und dann spürst du, okay, das, was ich jetzt erfahren habe, das ist total wahr. Und dann fragt dich jemand, warum? Ja, weil ich spüre. Das ist essentielle Qualität. Daraus wird deutlich in uns, haben wir gestern Mittag uns mit etwas beschäftigt, der Wert. Wert ist diese Kostbarkeit des Lebens, das, was lohnt, gelebt zu werden. Das, was lohnt, dass du dich anstrengst, das, was lohnt, dass du all die Dinge tust, dass es wachsen kann. Wenn du das bei anderen siehst, in der Pflanze, in einem Tier, es zu pflegen, in einem Kind natürlich, in einem Partner, Partnerin, kannst du an meiner Seite wachsen. So eine Kernfrage in der Beziehung. Kannst du an meiner Seite wachsen? Das ist wert. Ich schaue deinen Wert. Du bist ein wunderbares Wesen. Es ist Staunen drin. Eine Freude, eine Liebe. Und hier für diese Skala jetzt, für dieses Feld, die 10. Qualität ist die Grundqualität, die wir beim kleinen Baby hatten, das Präsenz. Diese dichte Dahrheit des Seins als du, aus der im Grunde das alles sich entfaltet. Das heißt, wir haben eine reiche Unterstützung, deshalb habe ich das jetzt ausgefaltet. Wir haben eine reiche Unterstützung. Wir kämpfen nicht nur gegen den inneren Kritiker oder nehmen die Auseinandersetzung wahr durch ein paar Einsichten, die wir haben. Ich dürfte das nicht mehr und wie kriege ich den jetzt raus? Und ein paar geschickte Sprüche dazu lernen. Alles gut. Das funktioniert nicht. Wir haben eine reiche Unterstützung, wenn wir die Tür zur eigenen Quelle, die Unmittelbarkeit, ja, das Erwachsensein in uns öffnen, kommt dieses und vieles andere, aber das jetzt mal exemplarisch für uns, unseren Prozess diese Woche, kommt dir zur Hilfe. Und du hast vielleicht schon im Zuhören gemerkt, zu manchen dieser Qualitäten hast du unmittelbar Zugang. Super. Und zu anderen vielleicht weniger, musst nicht zu allen gleich haben, aber 1, 2 reichen erstmal. Das ist hervorragend. Ah ja, das fühle ich. Und das sind deine inneren Verbündeten, das sind innere, powervolle Kräfte. Und keinem dieser Kräfte ist die Richterin gewachsen. Das ist ein Konstrukt, biografisches Konstrukt. Das hat im Vergleich zu diesen im Grunde ewigen Wesensqualitäten unseres Menschseins keine Chance. Nur, es gilt, uns damit zu verbinden. Mal ein kurzes Zitat lesen von Byron Brown aus seinem Buch. Und das passt zur Überleitung, ein wuchtiges Zitat, passt zur Überleitung jetzt für den nächsten, den letzten Schritt meines Teachings. Also er schreibt über dieses doppelte Leiden. Das ist, und das, was wir spüren, dieses tiefe Leiden an unserem blockierten Wachstum, das ist nicht das Leiden des kleinen Kindes, sondern das ist das Leiden einer Seele, die stecken geblieben, sich eingedreht hat. Und es ist das Leiden daran, dass wir uns in einem endlosen Kreislauf von Stagnation befinden, indem wir uns an die alten Selbstbilder zurückgefesselt erleben. Es gilt, dass wir aufstehen zu unserer wahren Verteidigung der Seele, unseres Geburtsrechtes, uns zu entfalten und zu erwachen. Es gilt, dass wir der inneren Richterin, dem inneren Richter sagen, dass wir diesen Verrat an unserer Seele beenden wollen. Hau gefälligst ab und gib mir mein Leben zurück. Das ist der Schritt in die Verteidigung. Das heißt, letzte Szene dieses Teachings, die Verteidigung, und wir werden mit all diesen Aspekten heute Nachmittag dann arbeiten. Die Verteidigung ist natürlich, dass du diesen Prozess, dass du vieles klar gemacht hast, dir, und dass du mitkriegst, wo die Fallen der Verstrickung, die ich eben genannt habe, liegen. Also, dass du weißt, was nicht funktioniert. Nicht funktionieren gegenüber dem Richter tut, sich arrangieren, es schlucken und sich klein machen, klar. Das haben wir dicke. Was auch nicht funktioniert, ist das berühmte Diskutieren, Rationalisieren. Na ja, der meint ja das so und das habe ich ja mal gebraucht und damals war es hilfreich, aber vielleicht kann man sich in der Mitte treffen und la 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 und so viel Raum habe ich für mein Leben und man muss nicht alles schwarz und weiß malen und so Zeug. Ja, also rationalisieren, das bringt auch nichts. Das ist ein endloses Geschwätz. Was auch nicht hilft, und das ist am schwierigsten zu verstehen, ist, den Richter zu bekämpfen. Also wenn der dir sagt, du kannst nicht, zu sagen, doch, ich kann was. Es gibt so viele Menschen, die auf mich setzen. Ich kriege super Feedback, also kann ich was. Das ist Verwicklung. Weil du steigst auf seine Ebene ein. Der sagt dir, du kannst nicht, so sagst du, ich kann doch was. Top Dog, Underdog. Das ist das Spiel. Das bringt nichts. Das ist die Verwicklung. Also, wir steigen aus der Verwicklung. Und da sind vier Punkte wichtig. Das erste ist, nochmal unser Wille, es wirklich zu wollen. Zu sagen, okay, jetzt ist die Zeit reif und ich probiere das. Im schlimmsten Fall geht es halt nicht, dann machst du es halt nochmal und nochmal und nochmal. Es kann dir ja eigentlich nichts passieren. Also es wirklich zu wollen ist wichtig. Das zweite ist, diese innere Verteidigung, das kann jetzt ein Satz sein, das sind natürlich nicht nur Sätze, das Ding ist tief, ja, aber die Sätze transferieren etwas, diese Grundhaltung. Das ist auch somatisch, ja. Also kurz, klar und endgültig. Also nicht nach dem Motto, lass mich für heute in Ruhe, morgen kannst du ja wiederkommen. Sondern Schluss, aus, wir sind durch, fertig. Nicht diskutieren, habe ich schon genannt, das ist das Dritte. Und wir können das nicht wirklich vorbereiten. Also wenn diese Stimme in uns auftaucht oder diese Stimmung, wir können das üben. Aber wir können es nicht vorbereiten nach dem Motto, okay, wenn ihr das sagt, sage ich das und so. Das kommt ein Stück spontan, sonst ist es zu sehr aus dem Denken, aus dem Kognitiven. Das braucht diese Kräfte hier, dass der dich wirklich reizt, ärgert und dann sitzt du was dagegen. Stopp, halt die Klappe. Verschwinde, jetzt und für immer. Ja, und die zwei Modelle, die ich euch drunter gesetzt habe. Das eine ist, du bringst ihn zum Schweigen, du glaubst ihm nicht mehr. Und das zweite ist, er verschwindet generell von der Bildfläche. Wenn ihr euch erinnert, nochmal unsere drei Schritte gestern von der Ablösung ist, das erste, du erkennst, dass es sowas gibt wie einen inneren Richter. Zweite ist, du glaubst ihm nicht mehr. Das drückt sich aus in Stopp, halt die Klappe. Du sagst nichts Wertvolles. Nicht mehr. Und das dritte ist, dass dem langweilig wird, der einschläft oder verschwindet, verschwinde jetzt und für immer. So Modelle. Ihr findet eure Sätze oder Gesten oder Haltungen. Das sind einfach Angebote. Das wäre die Verteidigung. Wenn du das tust, auch wenn sich das ein bisschen wie ein Ritual anfühlt, wenn du das tust und immer wieder auch tust, endgültig, aber unter Umständen funktioniert es halt nicht. Oder teilweise. Und dann machst du es halt wieder und wieder und probierst es. So, bis es immer mehr aus dem Boot kommt, dann spürst du die Wirkung deiner Verteidigung. Du spürst auf Langzeit, so wie bei einer Atemreise, spürt man oft danach die Wirkung. Hier auch bei einer Verteidigung spüren wir auf Langzeit, ach, es ist ja still geworden. Ich tue was, was früher kritisiert wurde, was meine Familie überhaupt nicht akzeptiert. Ich fühle mich völlig frei und es gibt keine inneren Diskussionen. Super. Mein Herz geht auf, ich spüre, wer ich wirklich bin. Und ein völlig neues Selbstbild oder Wesenszugang in dir kreiert sich.